Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dem es die letzten Wochen und Monate von allen Seiten hieß, abwarten, bis wir einen einsatzbereiten Corona-Impfstoff haben. Das dauert noch mindestens bis nächstes Jahr. Da gibt Russland bekannt, unseren Impfstoff haben wir gerade zugelassen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um das sogenannte Insektensterben, das angeblich in den USA nicht stattfindet. Und wir hören, wie leicht man eine Ampel hacken kann. Potenzielles Verkehrschaos inklusive. Das alles gibt's mit mir am Mikrofon, Sophie Stiegler. Aber erstmal zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten.
Heute Morgen wurde erstmals in der Welt ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert. Ich weiß, dass er hinreichend effektiv ist. Er bildet eine stabile Immunität aus und hat alle notwendigen Überprüfungen durchlaufen.
Die Massenproduktion soll im September losgehen und im Januar soll dann die russische Bevölkerung geimpft werden. Aber wenn Putin sagt, er weiß, dass der Impfstoff wirkt, dann müssen wir ihm das einfach glauben. Versuchsdaten wurden nämlich bisher keine veröffentlicht. Die klinischen Studien sind noch gar nicht abgeschlossen, auch wenn Putin da gerade was anderes gesagt hat. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth sprechen. Russland hat da einige wissenschaftliche Standards links liegen gelassen. Wie fällt das Land da aus der Reihe?
Ja, also es gab eindeutig Vorgaben aus der Politik. Im April hat Wladimir Putin gefordert, die Studien für Medikamente und Impfstoffe gegen Covid-19 zu verkürzen. Und genau das ist jetzt offenbar geschehen. Das Gamaleya-Institut in Moskau hat ein harmloses Schnupfenvirus zu einem Covid-19-Impfstoff umgebaut. Das ist ein etablierter Ansatz, aber dann wurde es schnell geheimnisvoll. Es gab diese Phase-1-Studie zur Sicherheit, aber die Ergebnisse wurden international nicht veröffentlicht. Sie haben es schon gesagt. Ungewöhnlich auch, dass sich die Forscher den Impfstoff selbst gespritzt haben und dass auch Politiker und Militärs und offenbar auch Putins Tochter geimpft wurden. Das größte Problem ist aber, dass Moskau den Impfstoff ohne Phase-3-Studie zugelassen hat. Die ist entscheidend. Denn nur wenn ein Impfstoff an Tausenden von Probanden im Vergleich zu einer Kontrollgruppe erprobt wird, kann man wirklich sagen, ob er wirkt oder eben nicht oder ob er vielleicht sogar Probleme verursacht. Das dauert Monate und dafür war Putin wohl zu ungeduldig.
Welche Risiken nimmt man denn damit für die Bevölkerung in Kauf?
In Russland sollen sich jetzt ja Mediziner und Lehrkräfte freiwillig impfen lassen können. Die kaufen sozusagen die Katze im Sack. Es ist unklar, schützt die Impfung wirklich? Verursacht sie vielleicht Nebenwirkungen? Es gab schon Impfstoffe, die die Infektion sogar verschlimmert haben. Nicht sehr wahrscheinlich, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Und wer sich sicher fühlt durch so eine Impfung, wird auch unvorsichtig. Insofern könnte ein unwirksamer Impfstoff die Ausbreitung von Covid-19 sogar fördern. Es soll jetzt parallel zum Einsatz ja noch diese nachgeschobene Phase 3 Studie in Russland geben, aber ob sich die Leute darauf einlassen, vielleicht zur Kontrollgruppe zu gehören, wenn der Impfstoff eigentlich verfügbar ist, das muss sich noch zeigen.
Noch einen anderen wichtigen Punkt hat hier im Deutschlandfunk Professor Stefan Becker, Virologe an der Universität Marburg, angesprochen.
Für mich das größte Problem ist eigentlich die sowieso schon recht impfkritische Haltung von Teilen der Bevölkerung, die durch so ein Vorgehen sicherlich noch befeuert wird.
Also selbst wenn keine größeren Nebenwirkungen auftreten, was man ja noch nicht weiß, ein Schaden könnte auch noch woanders entstehen.
Genau, also diese Sorge ist berechtigt. In der Hochzeit der Epidemie in Deutschland, da zeigten Umfragen, dass hier viele Leute geradezu auf einen Covid-19-Impfstoff gewartet haben. Und diese Impfbereitschaft ist in den vergangenen Monaten langsam zurückgegangen. Und da ist es wirklich nicht hilfreich, wenn Russland das Vertrauen in ein transparentes Zulassungsverfahren untergräbt. Wobei das Paul-Ehrlich-Institut aus Deutschland, die europäischen und auch die meisten anderen Zulassungsbehörden ganz klar sagen, ohne gute Phase-3-Studiendaten kommt kein Impfstoff bei uns auf den Markt und die werden frühestens Ende des Jahres vorliegen.
Russland steht jetzt natürlich gut da und kann sagen, wir haben zuallererst einen Impfstoff zugelassen, aber wenn sich dann rausstellt, dass er gar nicht wirkt, dann ist das ja weniger ruhmreich. Setzt man da jetzt alles auf eine Karte und geht dann auch das Risiko einer Riesenblamage ein?
Dieses Risiko ist in jedem Fall da, klar, aber vor allem auf der internationalen Bühne. National dominiert Wladimir Putin die Diskussion. Russland hat ja auch einen Ebola-Impfstoff entwickelt. Angeblich sei der wirksamste überhaupt, so Putin, und hätte in Afrika viel Gutes bewirkt. Tatsächlich laufen die Studien zu diesem Impfstoff noch und bei der Ebola-Epidemie im Kongo sind andere Ebola-Impfstoffe zum Einsatz gekommen, nicht der russische. Die hatten dann auch tatsächlich Erfolg. Aber vor heimischem Publikum kann Wladimir Putin eben viel behaupten. Da dürfte dann auch dieser Covid-19-Impfstoff aus Moskau wie ein Erfolg wirken, ganz egal, was die Daten sagen. Aber wir sollten wirklich alle hoffen, dass die Daten am Ende positiv sind, denn die Welt braucht wirklich mehrere, aber bitte eben geprüfte Covid-19-Impfstoffe.
Vielen Dank. Volkert Wildermuth hat für uns die erste Zulassung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus eingeordnet. Es wäre vielleicht nicht die begehrteste aller Superkräfte, aber auch nicht schlecht, wenn man einfach nach Wunsch alle Ampeln auf grün schalten könnte. Nie wieder bei Rot warten, immer freie Fahrt. Zwei niederländische Sicherheitsexperten haben auf der Hacking-Konferenz DEFCON gezeigt, dass das gar nicht so schwer ist, wenn man ein elektronisches Verkehrsleitsystem hat. Ganz ohne Superkraft geht das, aber mit massiver Staugefahr. Peter Welchering berichtet.
Ampeln zu manipulieren gilt als eine der Königsdisziplinen unter Hackern. Und Ampelhacken hat eine lange Tradition. Aber das war bisher äußerst aufwendig und erforderte den Einsatz hochkomplizierter Funktechnik. Die niederländischen Sicherheitsforscher Rick van Dijn und Wesley Nehlen machen das eleganter und effizienter. Sie haben falsche Verkehrsinformationen über die Cloud an das Verkehrsleitsystem geschickt, das daraufhin Ampeln nach dem Wunsch der Hacker geschaltet hat. Wesley Nehlen erläutert, warum das geht.
Road users, for example cars, cyclists or trucks.
Die Verkehrsteilnehmer, Pkw, Fahrradfahrer, Lkw, sind alle über eine App oder über einen Bordcomputer mit dem Netzwerk verbunden. Apps und Bordcomputer verschiedener Hersteller nutzen da unterschiedliche Cloud-Services. Und aus der Cloud werden die Daten dann an das Netzwerk und an die Ampeln gesendet.
In the cloud, the information that is sent to the cloud can be sent onto the network. And for example, to traffic lights.
So soll zum Beispiel Lastwagen der Weg frei gemacht werden, damit die weniger bremsen und wieder anfahren müssen. Denn das belastet die Umwelt. Und weil auch Fahrradfahren umweltfreundlich ist und das in den Niederlanden schon früh erkannt wurde, haben dort Fahrräder ebenfalls Vorfahrtrechte erhalten. Dazu gibt es dort nicht nur Sensorsysteme an den Ampeln, die wartende Fahrzeuge erkennen, sondern auch Apps für Smartphone. Die Daten, die diese Apps an die Verkehrscloud senden, haben sich Nehlen und sein Kollege Rick van Dijn näher angeschaut.
So, when we looked into the objects itself, we noticed that
Als wir uns die Datenobjekte genauer angeschaut haben, sahen wir, dass sie Informationen über die Fahrzeugposition und die Art des Fahrzeugs beinhalten. Und Daten, mit denen die App dem Verkehrsleitsystem sagen kann, ich bin ein Gefahrguttransport oder ich bin ein Rettungsfahrzeug und ich brauche jetzt eine grüne Welle. Die Sicherheitsforscher haben das ausgenutzt und manipulierte Daten über gar nicht existente Fahrräder an das System geschickt. Damit konnten sie die Ampeln auf einer beliebigen Kreuzung schalten. Bequem, von zu Hause aus. Um keine Schäden zu verursachen, führten sie ihre Live-Demos nachts aus und überwachten das vor Ort an der Kreuzung. In Deutschland gibt es solche Fahrrad-Apps nicht, auch wenn darüber nachgedacht wird. Aber die braucht man auch nicht. Mit der gleichen Methode könnten Daten der Bordsysteme von Rettungsfahrzeugen oder Lkw gefälscht werden. Wesley Nehlen. Da gab es keine Authentifizierung. So konnten Radfahrer innerhalb des Systems nicht voneinander unterschieden werden. Und so konnten wir interessanterweise viele Fahrradfahrer in der Stadt vortäuschen, indem wir ein kleines Computerprogramm schrieben, das die falschen Verkehrsinformationen an die Cloud schickte. Rick van Dijn und Wesley Nehlen glauben, dass sie mit den gefälschten Daten einem Verkehrsleitsystem genauso vorgaukeln können, dass auf eine Kreuzung Dutzende Gefahrguttransporter mit Vorfahrtberechtigung zufahren. Das Leitsystem würde die Ampeln so schalten, dass die Gefahrguttransporter durchfahren können. Das kann zu einem Riesenstau führen. An der Beseitigung der Sicherheitslücken arbeiten die Hersteller inzwischen. Solange wollen die beiden Wissenschaftler auch ihre Manipulationssoftware nicht veröffentlichen.
Und das ist auch gut so. Ein Beitrag von Peter Welchering war das. Das Insektensterben, das ist eigentlich kein guter Begriff, weil irgendwann muss man immer sterben. Und bei manchen Insekten ist das schon ziemlich früh der Fall, nach Tagen, Stunden oder sogar Minuten. Aber dass Insekten rasant weniger werden, das haben einige Studien gezeigt, vor allem in Europa. Jetzt hat ein Forschungsteam unter Leitung der University of Georgia mehr als 5000 Einzelstudien zu Insekten und anderen Gliederfüßern in den USA zusammengefasst und sagt, keine Sorge, hier in den USA, da ist alles gut. Es gibt Rückgänge, aber auch Zuwächse bei der Artenvielfalt und der Häufigkeit der Tiere, die halten sich aber die Waage. Deswegen schreiben die Forschenden, die Insektenpopulationen in den USA seien robust und das sei beruhigend. Darüber habe ich mit Thea Czarnke gesprochen. Er leitet an der Universität Göttingen die Agrarökologie und beobachtet seit vielen Jahren die Entwicklung der Insektenzahlen. Ich habe ihn gefragt, kann man nach dieser neuen Studie sagen, den Insekten in den USA, denen geht's gut?
Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Allerdings hat die Meta-Analyse klar gezeigt, dass es keinen einheitlichen Trend gibt. Es gibt lokal und regional Schwankungen. Mal gehen die Populationen und auch die Artenvielfalt hoch, mal geht sie runter. Aber man kann nicht davon sprechen, wie das zum Beispiel hier bei uns in Mitteleuropa mehrfach gezeigt wurde, dass es einen generellen Abwärtstrend gibt.
Die Autoren ziehen ja selbst die Schlussfolgerung, die Zahlen für die Insekten sind robust, das sind beruhigende Ergebnisse. Wie passt das zusammen?
Erstmal muss man sich vor Augen führen, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt in der Landnutzung zwischen den USA und hier der Situation in Mitteleuropa. In Ländern wie in den USA wird sehr strikt unterschieden zwischen Flächen, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, wie schon sehr früh zum Beispiel der Yellowstone-Nationalpark, und anderen Flächen, die einfach extrem intensiv genutzt werden. Niemand würde in den USA, zum Beispiel im Mittleren Westen, auf die Idee kommen, restliches Grün in den Feldern zu erhalten oder Arten oder Sträucher als schützenswert zu betrachten. Das ist anders in Mitteleuropa. Wir haben eine Jahrtausende alte Kulturlandschaft, die von Landwirtschaft geprägt ist. Und bei uns sind auch die schützenswertesten Flächen und auch die artenreichsten Flächen häufig traditionelle Landnutzungsgebiete.
Das heißt, kann ich das mal so zusammenfassen, dass man in den USA eben Schutzgebiete, sehr weite, unberührte Landschaften hat. Da ist sozusagen noch alles in Ordnung. Und wo dann eben Landwirtschaft betrieben wird, da ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren.
Genau. Und das könnte natürlich auch eine der Gründe sein für diese Resultate. Sie haben also in den USA, nehme ich jedenfalls an, von dem, was ich davon weiß, dass sie eine sehr viel größere Kontinuität der Flächennutzung haben. Wie Sie es eben sagten, sie haben auf der einen Seite die großen Schutzgebiete, die haben natürlich eine große Kontinuität, und die auch extrem genutzten Landnutzungsflächen haben gewisserweise auch eine große Kontinuität. Während hier in Mitteleuropa allein schon durch die Agrarpolitik ein steter Wechsel auch in der Intensität in der Landnutzung stattfindet. Sowas ändert natürlich auch die Bedingungen für die Artenvielfalt der Insekten sehr stark. Also das spielt schon auch eine große Rolle.
Wenn man sich die Studie mal näher anschaut, dann tauchen schon noch einige Fragen auf. Es sind viele, viele Messreihen eingeschlossen. Einige, da wurde mit Bodenfallen gearbeitet, wo eben zum Beispiel Käfer reinkrabbeln können. Dann gab es Netze, mit denen Wasserlebewesen gefangen wurden. Aber eine Gruppe, die ist sehr, sehr spärlich vertreten, nämlich die Fluginsekten. Dabei machen die Fluginsekten die allergrößte Gruppe der Insekten aus. Das heißt, da fehlt doch was.
Ja, das kann sein. Das, was Sie sagen, berührt einen grundsätzlichen Punkt. Es geht immer um Artenvielfalt oder um Biomasse. Was sich dahinter verbirgt bei solchen großen Datenanalysen, bleibt häufig unklar. Also auch bei uns, wenn hier Meta-Analysen gemacht werden. Also wenn es um die Biomasse geht, kann natürlich immer sein, dass es bestimmte Arten, die gerade ein massenhaftes Vermehren an den Tag legen, das Bild bestimmen. Und bei der Artenvielfalt kann es gut sein, dass es Allerweltsarten sind, die das Bild bestimmen, wohingegen man natürlich sehr viel mehr Interesse, Naturschutzinteresse an Arten hat, die selten sind oder sehr spezialisiert sind. Auf jeden Fall darf man eines nicht machen bei einer Bewertung einer solchen Studie. Sie interpretieren als einen Hinweis darauf, dass die hier beobachteten, zum Beispiel bei uns in Deutschland beobachteten, Muster von großem Artensterben, dass die nicht richtig sind. Die sind richtig und die sind sehr gut untersucht. Das ist wirklich sehr alarmierend und das wird auch durch keine Meta-Analyse ausgehebelt.
Kein Grund zur Entwarnung weltweit. Thea Czarnke von der Universität Göttingen war das. Das erste Mal in der Badewanne, das erste Eis, der erste Schultag. Für Kinder sind frühe Erfahrungen oft besonders einprägsam. Die guten und leider auch die schlechten. Aber nicht nur die Erinnerungen, die begleiten uns vielleicht ein Leben lang. Auch unser Körper reagiert auf solche Erfahrungen und das bis tief hinein in unsere Zellen. Psychologinnen von den Universitäten Washington und Harvard beschreiben im Psychological Bulletin, dass traumatische Erfahrungen Zellen schneller altern lassen. Magdalena Schmude hat mit einer der Autorinnen gesprochen.
Natalie Coolidge erforscht an der Universität von Washington die Pubertät und wie sie die psychische Gesundheit junger Menschen beeinflusst. Wenn sie früher einsetzt, ist zum Beispiel das Risiko für Depressionen oder Angstgefühle höher. Irgendwann wurde Coolidge aber klar, um herauszufinden, warum das so ist, muss sie noch weiter im Leben zurückgehen, bis in die Kindheit.
Es gibt die sogenannte Life History Theorie, also die Theorie der Lebensgeschichte. Die besagt, dass sich der Körper auf die Umwelt vorbereitet, in der er in der Zukunft wahrscheinlich leben wird. Wenn man früh im Leben Widrigkeiten wie Gewalt, traumatischen Erfahrungen oder Vernachlässigung ausgesetzt ist, reagiert der Körper darauf. Er versucht, möglichst früh viele Nachkommen zu erzeugen. Denn sich zu reproduzieren ist evolutionsbiologisch gesehen das Ideal. Und wenn man sich rechtzeitig reproduziert hat, kann man sterben. Das ist natürlich eine sehr krude Art, das zu betrachten. Und es ist nicht klar, ob diese Theorie auch für den Menschen gilt. Aber wir haben sie als Ausgangspunkt genommen, denn es gibt empirische Anhaltspunkte dafür, dass Widrigkeiten im frühen Leben dazu führen, dass die Pubertät früher einsetzt.
Für den Körper könnte es also logisch sein, die Pubertät früher einsetzen zu lassen. Coolidge und Kolleginnen von der Harvard University fanden dazu aber widersprüchliche Studien. Mal stützten sie diese These und dann wieder nicht.
Wir sagten uns also, dass es noch etwas anderes geben musste, das diese Unterschiede erklärt und das wir bisher übersehen hatten. Eine meiner Kolleginnen hat schon länger die Theorie, dass nicht alle Widrigkeiten im frühen Leben gleichartig sind. Auf der einen Seite gibt es Erfahrungen von Gewalt und Gefahr, auf der anderen Seite gibt es Vernachlässigung. Bei Gewalt und Gefahr müsste man eine beschleunigte Entwicklung sehen, denn das ist existenzbedrohend. Und es ist für den Körper sinnvoll, schnell Kinder zu bekommen. Wenn man in der frühen Kindheit aber vernachlässigt wurde, fehlen einem die Ressourcen, das zu tun. Dann macht es Sinn, die Fortpflanzung zu verzögern.
Als die Wissenschaftlerinnen die früheren Studien nach diesem Schema einteilten, wurde das Bild klarer. Bei Kindern, die früh Gewalterfahrungen gemacht hatten, fing die Pubertät im Schnitt etwas früher an. Bei vernachlässigten Kindern ließ sich dagegen kein klarer Zusammenhang herstellen. Doch das Team machte noch eine andere Entdeckung.
Wir haben herausgefunden, dass bei Kindern, die Gefahr ausgesetzt waren, die biologische Alterung beschleunigt ist. Sowohl bei der Pubertät als auch auf der Ebene ihrer Zellen und bei der Entwicklung des Gehirns. Bei Kindern, die Vernachlässigung erfahren haben, sehen wir dagegen kein solches Muster.
Bei Kindern mit Gewalterfahrungen waren zum einen die Telomere zu stark verkürzt. Diese Strukturen an den Enden von Chromosomen schrumpfen im Lauf des Lebens ganz automatisch, wenn sich die Zellen teilen. Deshalb gelten sie als Indizien für das biologische Alter. Doch bei den von Gewalt betroffenen Kindern sahen sie aus wie bei älteren Kindern. Genauso war es beim Muster bestimmter biochemischer Markierungen im Erbgut der Kinder, der sogenannten epigenetischen Uhr. Ihre Zellen waren also vorzeitig gealtert. Für Natalie Coolidge nicht nur wissenschaftlich höchst interessant.
Das zeigt uns einmal mehr, dass wir möglichst früh eingreifen müssen, um sicherzustellen, dass Kinder nicht in einer schädlichen Umgebung aufwachsen, weil das langfristige Folgen hat, die bis ins Erwachsenenalter reichen.
Magdalena Schmude hat erklärt, was traumatische Erfahrungen im Körper anrichten können. Und jetzt die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
Hunderte Menschen sind wegen falscher Corona-Gerüchte gestorben. Weltweit mussten tausende Menschen wegen überwiegend in sozialen Netzwerken verbreiteten Falschinformationen im Krankenhaus behandelt werden. Viele davon starben. Das geht aus einer Studie im American Journal of Tropical Medicine and Hygiene hervor. Die ForscherInnen hatten Daten aus dem Zeitraum zwischen Dezember 2019 und April 2020 zusammengetragen. Demnach wurde Menschen in Indien empfohlen, Kuhurin oder Kuhdung zu verzehren, um sich gegen eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen. In Saudi-Arabien wurde Kamelurin mit Limonade als Wunderwaffe gegen das Virus angepriesen. Durch den Konsum von hochkonzentriertem Alkohol zur angeblichen inneren Desinfizierung starben rund 800 Menschen. Waldschutz ist doch besser für das Klima als eine Holznutzung. Im Februar 2020 hatte ein Team des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena eine Studie im Fachblatt Global Change Biology vorgestellt, nach der nachhaltig bewirtschaftete Wälder das Klima besser schützen als unbewirtschaftete. Diese Befunde wurden nun durch drei unabhängig voneinander entstandene Publikationen in derselben Fachzeitschrift widerlegt. Die neuen Studien zeigen, dass die Schlussfolgerungen des Artikels auf ungeeigneten Annahmen und Berechnungen beruhen. Zum Beispiel sollen falsche Zahlen zum Wachstum von ungenutzten Wäldern verwendet worden sein. Auf Ceres könnte es einen aktiven Eisvulkan geben. Auf dem Zwergplaneten Ceres gab es früher zahlreiche Ausbrüche von Eisvulkanen. Denn unterhalb des Einschlagkraters Okator drängte Salzwasser an die Oberfläche, wo es verdunstete und helle Ablagerungen hinterließ. Dieser Prozess ist jedoch nicht abgeschlossen, sondern dauert wahrscheinlich weiter an, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Astronomy. Die helle Pfeifengras-Grasbüscheleule ist doch nicht ausgestorben. Ein Team der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hatte für eine Studie in Eichenwäldern rund um Kitzingen in Unterfranken mehrere Insektenfallen aufgestellt. Bei der Auswertung und Analyse der gefangenen Tiere entdeckten die Forschenden ein Exemplar eines Nachtfalters, der in Mitteleuropa seit Jahrzehnten als ausgestorben gilt, Pabulatrix pabulatricula, die helle Pfeifengras-Grasbüscheleule. Mittlerweile konnte das Team weitere Exemplare dieser seltenen Insektenart fangen. Die Landwirtschaft überholt fossile Brennstoffe beim Schwefeleintrag. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Nature Geoscience hervor. Demnach bringen Dünger und Pestizide mittlerweile mehr Schwefel in die Böden als saurer Regen, der aus der Kohleverbrennung und Industrieabgasen entsteht, notieren Forschende der Universität von Colorado in Boulder. Ein erhöhter Schwefeleintrag kann etwa in Feuchtgebieten zur verstärkten Bildung von Methylquecksilber führen. Auch Delfine altern unterschiedlich. Die langlebigen Meeressäuger können ähnlich klinisch relevante altersbedingte Erkrankungen entwickeln wie Menschen. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie, die ein Team aus Kalifornien im Fachblatt PNAS vorstellt. Die Biologinnen hatten fast 6000 Blutproben von mehr als 100 Delfinen untersucht, die den Tieren in den vergangenen Jahrzehnten entnommen worden waren. Die Delfine im Alter zwischen 0 und 54 Jahren lebten in der Obhut der US Navy und konnten so rund ein Vierteljahrhundert lang untersucht werden. Demnach konnten die StudienautorInnen bei den Delfinen diverse Biomarker im Blut ausmachen, die mit dem Alter zurückgehen und das Risiko bestimmter chronischer Krankheiten erhöhen.
Die Meldungen aus der Wissenschaft hatte Michael Stang für uns. Himmelskörper kann man übrigens nicht nur sehen, sondern auch hören. Nicht alle, aber manche.
Sternzeit, 11. August. Die Berliner Philharmoniker und ihre Asteroiden. Das berühmteste astronomische Musikstück ist die Suite Die Planeten von Gustav Holst. Der englische Komponist vertonte vor rund 100 Jahren die damals bekannten 8 Planeten außer der Erde. Vor gut 15 Jahren haben die Berliner Philharmoniker um Simon Rattle das Sonnensystem erweitert. Sie vergaben an 4 Komponisten den Auftrag, den jeweiligen Lieblingsasteroiden in ein wenige Minuten langes Stück zu fassen. Heraus kamen eindrucksvolle musikalische Werke, die den Kosmos ganz anders erfahrbar machen. Die Finnin Kaija Saariaho hat sich dem Asteroiden Tutatis gewidmet. Der könnte eines Tages die Erde zerstören und rotiert ziemlich chaotisch entlang zweier Achsen. Es gibt keine klaren Nord- und Südpole und die Sterne laufen am Tutatis-Himmel auf völlig bizarren Bahnen. Der aus Marl stammende Matthias Pintscher hat Towards Osiris beigesteuert. Allerdings beschäftigt er sich nicht so sehr mit dem Asteroiden, sondern dessen Namenspatron. Osiris ist der ägyptische Gott des Todes und der Wiedergeburt. Der Brite Mark Anthony Turnage hat sich Ceres gewidmet, dem ersten entdeckten Asteroiden und größten Objekt zwischen der Mars- und Jupiterbahn. Und der australische Musiker Brad Dean hat das sehr bewegende Stück Komarovs Fall komponiert. Wladimir Komarows Raumschiff stürzte 1967 wie ein Asteroid auf die Erde. Zum ersten Mal kam ein Mensch bei einem Raumflug ums Leben. Gemeinsam mit Holsts Planeten bieten diese vier Kompositionen einen ganz anderen sinnlichen Zugang zum All.
Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Und gleich nach den Nachrichten geht es bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft um Adidas, wo einige Mitglieder im Aufsichtsrat mehr zu tun haben, als manchen lieb ist.